Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu Studieren ist sexy. Dein Podcast für alle Studierenden da draußen, die Tipps und Tricks für den Studienalltag brauchen. Ich bin der Andi und ich habe heute einen wunderbaren, schnuckeligen, sexy Gast am Start, den guten Arian, den alten Bad Boy. Aber zuallererst, falls ihr euch jetzt denkt so, warum interviewt ihr den Arian und nicht mich, alten Schlingel? Ich habe unten in der Podcast-Beschreibung habe ich so ein kleines Google-Formular. Das füllst du aus, dann melde ich mich bei dir und dann können wir auch gerne schnacken. Arian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht es dir?
Die Freude ist ganz meinerseits. Lieber Andi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Bin hochmotiviert und freue mich auf die nächste Stunde.
Wird geil. Weißt du, wie ich das am liebsten immer starte? Stell dir folgendes Szenario vor. Du bist mit BlaBlaCar auf dem Weg zurück nach München. Hast da jemanden eingepackt? Der oder die sitzt neben dir und will dich ein bisschen besser kennenlernen und fragt dich natürlich, Arian, das siehst ja nicht nur scharf aus, sondern was hast denn du eigentlich studiert und warum?
Ja, da antworte ich eigentlich immer relativ gleich, ganz langweilig, BWL. Dann fragen sie immer, warum ist das langweilig? Dann hole ich ein bisschen aus. Sag immer, wusste nicht nach dem Studium in 100%, welche Richtung. Wirtschaft hat mich immer interessiert und dann habe ich mich mal beworben und dann ging es ins internationale Management.
Internationales Management. Das klingt immer so nach Karriere, Reichtum, International Global Players, Auslandspraktika und Semester. Was ist die Wahrheit?
Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Ist einfach nur BWL mit ein bisschen internationalem Kontext.
Heißt es, dass die Vorlesung dann im Englischen gehabt oder einfach nur auf international bezogen?
Tatsächlich, wir hatten auch die Vorlesungen auf Englisch und hatten auch, wie du es gerade schon erwähnt hast, ein Auslandssemester dabei, Auslandspraktika gemacht. Also es war schon mehr im internationalen Kontext wie jetzt reine BWL. Und man hat sich halt die ganzen internationalen Märkte zusätzlich angeschaut und nochmal den Fokus auf die Sprache gelegt.
Da will ich tiefer rein, wie ich so am liebsten am Wochenende sage. Aber zu dem Thema Auslandspraktikum, wo warst denn du?
Ich war in London, im äußersten Stadtteil leider Gottes, aber es war ein Produktionsunternehmen und war dort in der Produktion oder beziehungsweise im Production Management und habe mir dort die Prozesse angeschaut.
Wie hast du diese Stelle gefunden?
Die Stelle habe ich tatsächlich gefunden. Ich habe online recherchiert und habe dann über Bekannte, die sich in der Firma gut auskannten, letztendlich mich beworben und Glück gehabt, dass dann ich genommen wurde und nicht jemand anders für die Stelle.
Ah, also hat der Vitamin B da einiges gebracht?
Eindeutig, ja.
Geil.
Erwischt.
Naja, ist doch überhaupt nicht tragisch. Du hast ja diese Connections, die über dein Leben hinweg zusammengesammelt. Warum sollst du sie dann nicht verwenden dürfen?
Das stimmt.
Na? Jetzt stellt sich natürlich mich die Frage, so, wenn ich jetzt Student bin, Auslandspraktika in London machen will, jetzt habe ich eine Stelle. Gibt es da organisatorische Sachen, die ich zu beachten muss? Visa, Versicherung, wie organisiert man das?
Auf jeden Fall ja. Gut, ich war vor dem Brexit noch in London, deswegen war das für mich relativ einfach. Da hat das Unternehmen die Unternehmen organisieren eigentlich immer relativ viel. Bei mir hat das Unternehmen alles organisiert, von der Unterkunft, von den Flügen her, von den Flughafentransfern plus Gehalt. Ich musste gar nichts machen. Ich musste tatsächlich nur in Stuttgart in den Flughafen einen Flieger steigen und nach London fliegen und wurde dann klassisch abgeholt mit einem Chauffeur, der meinen Namen in der Hand hatte, einen Zettel. Fand das damals relativ cool, weiß aber auch, dass die Unis inzwischen dort mit unterstützen und mit organisieren. Und man hat dort auch immer an den Unis oftmals Ansprechpersonen wegen Auslandsversicherungen, Krankenkassen, etc., die dann auch mit unterstützen, wenn das Unternehmen nicht mit unterstützt.
Ja, mega. Dann läufst du da einfach aus dem Flieger raus, dann steht da so ein Typ im Sakko mit deinem Namen auf dem Schild. Das muss doch ein geiler Moment gewesen sein.
Ja, ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt, ehrlich gesagt.
Du hast dann noch so der einen Frau auf die Brust ein Tattoo drauf gemacht, eine Unterschrift.
So ungefähr. Nicht ganz, aber schön wäre es gewesen.
Geil. Ja, und wie war dann so dein Alltag dort? Wie kann man sich das so vorstellen? Leute kennenlernen, die Wohnung, die Arbeit. Wie war das?
Klar, am Anfang ungewohnt. und alles neu. Bin dann direkt vom Flughafen in die Unterkunft gefahren worden, habe dort dann eingecheckt. Das war so ein Serviced Apartment House. Am nächsten Tag, letztendlich, wurde ich nochmal vom Fahrer abgeholt, der mich dann in die Firma gebracht hat. Wurde dann dort vorgestellt, hatte erst mit dem HR einen Termin, wurde dann an die Abteilung weitergegeben, habe dann meinen Laptop etc. bekommen, wurde dann so einen Onboarding-Tag gehabt, 2 Tage. Genau, wurde dann letztendlich allen weiteren Kollegen vorgestellt. Ich hatte relativ viel Glück, da noch 2 duale Studenten gleichzeitig ihr Auslandssemester dort gemacht haben oder auch Auslandspraktikum, ich weiß gar nicht, wie es dort heißt. Und konnte mich dann mit denen immer relativ gut auseinandersetzen. Und mit denen, die haben im kleinen Service-Apartment-Haus gewohnt, haben wir dann eigentlich relativ viel miteinander gemacht.
Geil. Mir versteht sich jetzt so die erste Frage, die Sprache. Du bist ja Deutscher, ne? Hast du dann nicht anfangs Bauchschmerzen gehabt, dich da mit denen zu verständigen können, mit denen dort zu arbeiten in der Sprache?
Diepel ist dein bester Freund. Bin ich ehrlich? Nein, ich hatte während dem Abitur schon immer Englisch und war oftmals im Ausland. Sagen wir es so, die Basics waren alle vorhanden, aber na klar, das Fachvokabular hat am Anfang noch gefehlt und da kommt man aber nach und nach rein und die Kollegen meistens vor Ort sind oftmals sehr dankbar, dass man einfach mit ihnen Englisch redet und sich nicht querstellt und sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, sondern nur auf Deutsch, sondern die helfen da einem. Also mir haben sie damals super weitergeholfen, haben mir dann auch. Man kann es ja immer auch relativ gut umschreiben, wenn man mal jetzt ein Wort nicht 100% weiß, das Fachvokabular, dann unterstützen sie, Kollegen sich dann und man kommt da relativ schnell rein. Das ist dann nicht immer, wie man im Alltag mal in der Uni eine Stunde Englisch hat oder früher in der Schule, bis man da wieder reinkommt, ins Vokabular, ins Sprechen. Das dauert ja immer ein bisschen so aus meiner Erfahrung. Und dort bist du dann wirklich mal ein paar Monate vor Ort, dann bist du auch drin, dann hast du auch das Fachvokabular. Das passt dann ganz gut.
Ja, glaube ich. Ja, und du dann, du alter Englisch-Bro, bist natürlich da auch in deiner Freizeit in den ganzen Pubs und Co. gegangen. Wie ist denn so das Leben in London? Kann man sich das wirklich wie im Fernsehen zum Beispiel vorstellen?
Also, ich bin ehrlich, London hat mir den Kopf verdreht. Wäre es nicht ganz so teuer, würde ich wahrscheinlich jetzt dort leben. Aber
Warum?
die Stadt ist so vielfältig, essenstechnisch, kulinarisch, die Leute sind so offen, du hast so verschiedene Stadtteile. Also, mir hat es echt super gut dort gefallen. Leider relativ teuer alles, aber ich kann es eben nur mal anregen, wenn er mal Lust hat, Auslandssemester oder Praktikum dort zu machen, soll es auf jeden Fall machen. Man findet sehr schnell Anschluss. Auch wenn man jetzt, wie in meinem Fall, in einem Unternehmen ist mit der Produktion, wo man im äußersten Stadtteil von London letztendlich ist, wo du jetzt dann, klar, im Unternehmen sind immer viel Familienleute, die dann jetzt abends nicht mit dir in den Pub gehen wollen, aber selbst da findest du Anschluss, die nehmen dich offen auf. Also, das war echt super.
Ja, cool. Es beflügelt einfach Studierende zu sagen, komm, geht ins Ausland. Das ist so eine geile Erfahrung und die Leute sind halt einfach offen für einen.
Hundertprozentig, ja.
Und das mit dem Englisch, das funktioniert Hände und Füße, ne? Das regelt.
Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast ja auch noch ein Auslandssemester gemacht. Wo warst denn du da, alter Schlingel, unterwegs?
Ich war damals beim Auslandssemester in Dublin, in der kleinen Studentenstadt.
Also weit bist du aber nicht gekommen, also bist du von der einen Insel auf die andere gehüpft.
Ja, so klassisch Inselhopping gemacht.
In Dublin. An der Uni dort oder wie war das System da?
Über die Uni, an der ich studiert habe, beziehungsweise Hochschule, die hat überall Partnerhochschulen gehabt. Und ich habe mich eigentlich erst an einer anderen Uni beworben, wurde dort auch genommen. Also, sorry, dass ich ausschweife, aber so ein kleiner Sidefact. Dann hat mich mein Cousin angerufen, hat gesagt, hey, Auslandssemester wollte eigentlich, ich glaube, nach Kapstadt, hat aber dort dann Absage leider bekommen und hat gesagt, er geht jetzt nach Dublin, ob ich da nicht auch Bock drauf hätte. Dann meinte ich, habe ich nur gelacht und habe gesagt, hey, ich probiere es. Vielleicht kann ich ja noch die Uni switchen und es hat dann tatsächlich im letzten Moment noch funktioniert. Dann bin ich sozusagen nach Dublin gegangen und dann haben wir uns zusammen eine Wohnung gemietet und hatten dort eine relativ coole Zeit, ehrlich gesagt.
Ja, geil. Wo wärst du ansonsten hingegangen, wenn ich den Cousin eingegrätscht hätte?
Nach Edinburgh.
Das ist ja auch noch eine spannende Stadt. Aber ich glaube, Dublin geht ein bisschen mehr ab, oder?
Gut, ich war jetzt in Dublin, ein paar Studienkollegen waren auch in einer anderen Stadt, fanden es dort auch super cool. Aber ich glaube, in Dublin ist nochmal so eine richtige Studentenstadt mit vielen Pubs. Einfach eine andere Kultur. Man geht in die Uni und dann direkt in den Pub eigentlich.
Ja, geil. Also sagst du, für Studierenden, die gerne am Weizenglas oder Bierglas nippeln, ist Dublin genau das Richtige?
100%ig ja. Also ich kann die anderen Städte nicht beurteilen, aber in Dublin hatte ich echt eine Mega-Zeit.
Geil. Okay. Kommen wir mal weg von deinen exzessiven Trinkerlebnissen im Ausland, sondern zurück wieder nach Deutschland. Du hast
Yes.
natürlich dann in Deutschland dein ganz normaler Studienalltag. Wie sah denn der so aus?
Relativ entspannt von meiner Seite aus, ehrlich gesagt. Wir haben unsere Kurse gehabt. Das Grundstudium ist ja immer relativ ähnlich. Also die ersten 3 Semester, Grundkurse BWL, Statistik, Steuerrecht, die ganzen Basics durchgekaut. Da waren wir auch mit allen immer zusammen. Und dann waren wir im 4., wie gesagt, im Außensemester. Und 5., 6. war dann Vertiefungen. Da war dann weniger Uni, weniger Vorlesung, mehr Eigenverantwortung, sprich auch mal nach der Uni noch in die Bibliothek gehen. Und bei mir war es klassisch wirklich so, während den Vorlesungszeiten habe ich es auch genossen. Ich habe danach immer gearbeitet, bisschen, habe viel mit Freunden gemacht, viel Sport gemacht, also Tennis gespielt, etc. Und habe dann vor der Klausurenphase, wir hatten immer zweimal im Jahr Klausurenphase, da waren dann wirklich jeden Tag Prüfungen, also durchgetaktet. Da war ich dann einen Monat davor, bin ich dann immer nach den Vorlesungen regelmäßig noch in die Bibliothek gegangen und habe dort mich dann vorbereitet auf die Prüfungen.
Wie hast du es geschafft, diese Disziplin zu entwickeln? Zu sagen, komm, ich gehe jetzt nicht nach Hause, lege mich hin nach der Vorlesung, sondern ich bewege meinen Brachpo in die Bib rein.
Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich, die Disziplin hatte ich die ersten Semester nicht. Da war ich relativ faul, gebe ich ehrlich zu. Hatte dann aber mich mit Freunden zusammengetan, auch aus dem Studienkurs. Und wenn man dann immer nach der Uni gemeinsam noch einen Kaffee trinken geht und dann in die Bibliothek geht, war das einfach für mich das Richtige. Also sprich, so Lerngrüppchen bilden. Und dadurch geht man dann gemeinsam hin. Ja, das hat mir ganz gut geholfen, ehrlich gesagt.
So dieser Gruppenzwang dann im Endeffekt, gell?
Letztendlich wahrscheinlich ja.
Du hast gesagt, du warst jetzt auch nebenbei arbeiten. Das heißt, du hast nicht so das typische Studentenleben gehabt, sondern du hast noch nebenbei getwerkt. Was hast du denn gemacht?
Twerken kann man es leider nicht nennen, hätte ich wahrscheinlich mehr verdient, wenn ich das gemacht hätte.
Schade.
Mir hat es immer Spaß gemacht, bin ich ehrlich, sagen wir mal, eher praxisorientiert unterwegs zu sein, habe dann am Anfang viel, also es ist jetzt nichts mit BWL letztendlich zu tun, aber in einem Restaurant gearbeitet, bei einem Party-Service immer noch mitgemacht, also sprich eher das Zwischenmenschliche in den 2 Jobs gelernt und habe dann eigentlich in den Semesterferien durchgehend Praktika gemacht oder so Ferienjobs letztendlich.
So gar nicht so die Semesterferien richtig nutzen können doch eigentlich, weil du doch immer gearbeitet hast.
Ja, ich hatte aber ja auch während dem Semester viel Erholung. Da habe ich mir
Aha.
die Zeit dann rausgenommen.
Ich merke schon, du hast dich nicht lumpen lassen. Wie hast du es
Nee.
dann eigentlich geschafft, sozusagen diese ganzen Nebenjobs in den Semesterferien, nach der Uni und Covid ist alles unter einen Hut zu bekommen, dich wieder zu bewerben. Hast du dann ein System dahinter gehabt? Hast du dir mal einen festen Plan gemacht? Oder ist es dir einfach immer alles zugeflogen?
Zugeflogen nicht, aber jetzt bei, sagen wir mal, bei den Restaurants oder auch bei dem Party-Service, da kam ich dazu, über Bekannte letztendlich auch, mich halbwegs gut angestellt. Dadurch wussten die dann immer und haben mich schon gefragt, in den Semesterferien, ob ich Zeit hätte oder mal unter der Woche bei Party-Service auszuhelfen. Die kamen dann immer dann letztendlich auf einen zu und haben dann einmal angefragt, ob ich Zeit hätte. Und bei den Praktika wusste ich ja letztendlich, wann ich Semesterferien habe und habe das dann bei den Ferienjobs entweder direkt angekündigt, wo ich gegangen bin, dass ich da wieder Zeit hätte, oder letztendlich bei einem Praktikum mich beworben habe und dann hoffentlich die Zusage bekommen habe für den Zeitraum.
Wie viele Praktika hast du denn insgesamt gemacht?
Einmal in London, dann war ich noch bei einer Beratung, bei einem Verlag, aber bei dem Verlag muss ich dann sagen, da habe ich das Praktikum, da kam dann letztendlich aus diesen Ferienjobs, wo ich dort gemacht habe. Ich glaube, das war's, sonst müsste ich noch mal nachgucken, ehrlich gesagt.
Was war die Motivation dahinter zu sagen, ich mache 3 Praktika?
Zum Ersten wollte ich immer erfahren oder kennenlernen die Bereiche, die ich letztendlich während dem Studium kennengelernt habe, also sprich die Themen, haben mich dann interessiert, dann habe ich mich dort beworben und Das hat mir mein Vater, meine Mutter immer eingetrichtert. Das ist immer gut, ein bisschen fleißig zu sein, um letztendlich auch zu sehen, was einem nachher taugt und was nicht. Umso mehr man im jungen Alter mal gemacht hat, kann man relativ schnell ausschließen, ob das was für einen selber ist oder nicht. Und das ist eingeleuchtet und dadurch habe ich dann auch mal ein Praktikum gemacht in der Abteilung, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, gut, ich habe super viel mitgenommen, aber das sehe ich mir nicht in der Zukunft arbeiten. Für mich kein, wie sagt man, kein K.O.-Kriterium letztendlich zu sagen, es ist ein scheiß Praktikum gewesen, sondern einfach zu sagen, hey, perfekt, ich konnte was lernen und habe jetzt für mich erfahren, der Bereich ist nichts für mich, also Win-Win-Situation in dem Moment.
Ja, definitiv. Bevor du dann in einem Job sitzt, später mal denkst, das ist die
Genau.
richtige Richtung und findest daraus, es ist nichts für dich. Es gibt nichts Schlimmeres.
Yes.
Dann stellt sich bei mir natürlich die Frage, wenn es dann Richtung Bachelorarbeit hinging, in welche Richtung hast du dich spezialisiert und warum?
Ich habe über die Standardfaktoren der Region Stuttgart geschrieben, weil ich in Stuttgart groß geworden bin und mich hat immer beeindruckt, letztendlich die Wirtschaft, die dort sitzt. Klar, die ist geschuldet an den großen Unternehmen, die vor Ort ihre Hauptsitze haben noch letztendlich. Mich hat aber immer super interessiert oder fand es super beeindruckend, dass so viele mittelständische oder Familienunternehmen, vor allem im produzierenden Gewerbe, ihre Produktion noch alle vor Ort haben und nicht letztendlich sagen, die können wir auslagern, wie es alle Großen machen. Vor allem sind auch kleine mittelständische Unternehmen, die nicht so klein sind letztendlich, sondern wirklich zwei, drei Produktionshallen hier haben, wo sie wirklich ohne Probleme auslagern könnten. Und da in die Richtung habe ich dann letztendlich meine Bachelorarbeit geschrieben, das Thema gehabt. Noch den Fokus Globalisierung, doch trotz, also Globalisierung mit reingebracht, dass ja alles internationaler und globaler wird, weshalb familiengeführte Unternehmen ihre ganzen Produktionen noch in der Region haben. Also sprich, ich wollte eigentlich die Süßigkeit der Region Stuttgart rausfinden, warum die so attraktiv ist.
Kamst du auf dich selber? Warst du einfach mal abends unter der Dusche, hast dich eingecremt und dann dachtest du, genau das Thema will ich erarbeiten? Oder wie kamst du? Du musst doch irgendwo der Gedanke herkommen.
Ich hatte auch immer die Semester vor der Bachelorarbeit Heidenrespekt vor dem Thema, wo, welche Richtung. Habe mich dann mit den Professoren zusammengetan, habe mal mit denen gesprochen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich bin dann eines Tages von außerhalb Stuttgart reingefahren, habe dann irgendwie links, rechts geguckt und habe mich in dem Moment gefragt, so, was machen die eigentlich hier? Und dadurch kam, also es hört sich echt doof an, aber dadurch kam dann die Idee und dann habe ich einfach mal gegoogelt, dann kamen klassisch Standardfaktoren. Das hat mich dann mega interessiert beim ersten Themen durchlesen. Ich habe gesagt, in die Richtung will ich forschen. Oder was heißt forschen? Das ist jetzt übertrieben. Sorry, dass ich das falsch verwendet habe. Aber zu sagen, schreiben. Habe mir dann das durchgesprochen, habe dann sofort nochmal mit dem Professor telefoniert und ihm einen Termin eingestellt. Also, das kann ich euch auch immer nur mitgeben. Eng mit einem Professor oder mit einem Studienberater letztendlich. Oder ihr sucht euch
Betreuer.
das so eine Art Mentor aus. Das
Betreuer.
durchzusprechen, einfach die Gedanken zu teilen, die geben euch immer gute Feedbacks. Und er hat dann auch zu mir ein gutes Feedback gegeben, meinte dann, ich sollte es vielleicht nochmal ein bisschen eingrenzen, weil ich hatte erst nur Stuttgart und meinte, das könnte zu klein sein, dass man nicht zu viel oder zu wenig Interviewpartner letztendlich findet, weil in der Stadt sind dann doch wenige produzierende Unternehmen. Dann habe ich es auf Regionen Stuttgart gehabt, dass sie da einfach so ein paar Tipps mitgeben und habe dann mir mal direkt eine Art, oder nicht eine Art, aber habe mir mal ein bisschen Literatur zusammengesucht und habe, bevor ich es angemeldet gehabt habe, dann meine schon eine Art Gliederung gehabt und meine Literatur gehabt. Und dann habe ich angemeldet und dann konnte ich loslegen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Dieses, ich frage mal den Prof oder den Betreuer eben, wie der das Ganze einschätzt, weil wir machen das ja tagtäglich. Euch Lurche betreuen wir und lesen Bachelor- und Masterarbeiten. Wir wissen ja
Yes.
ganz genau, wenn ihr eine Idee habt, wie viele Seiten das ungefähr fressen wird. Und
Genau,
manche
darum
haben
geht's.
immer eine Idee, die den Rahmen sprengt. Da muss man eingrenzen. Oder bei dir war es jetzt, du warst sogar schon zu fokussiert, dass wir dann sagen, komm, das müssen wir ein bisschen aufbrechen. Du hast dann schon gerade eben gesagt, Experteninterviews hast du gemacht, gell?
Yes.
Wie bist du an die Partner gekommen für die Interviews?
Unterschiedlich. Ich habe tatsächlich Unternehmen Kaltakquise gemacht. Ich habe sie einfach angeschrieben. Einfach die Sekretärinnen angeschrieben, wenn die nicht zurückgeschrieben haben, mal durchgerufen über LinkedIn und dann ein, zwei habe ich noch bekommen über Bekannte letztendlich. In dem einen Unternehmen habe ich auch gearbeitet, dadurch war da die Verbindung schon vorhanden, habe dann nachgefragt, ob es dann da noch möglich wäre, noch ein Interview zu machen. Habe lustigerweise auch jetzt vor einer Woche mit einem Bekannten gesprochen, der sie gerade schreibt, die Bachelorarbeit, und der hat mich dann auch gefragt und habe ich gesagt, einfach Kaltakquise anrufen, und bei dem hat es genauso funktioniert. Er hat 5, 6 Leute über LinkedIn angeschrieben, und aus meiner Erfahrung kann ich ehrlich sagen, die Unternehmen freuen sich tierisch drüber. Die meisten wollten auch danach einfach eine Kopie haben von der Bachelorarbeit, weil sie das eigentlich cool finden und unterstützen. Und ich habe tatsächlich immer nur mit den Geschäftsführern gesprochen oder mit den CEOs. Die nehmen sich da echt immer die Stunde mal Zeit oder 2 Stunden aus meiner Erfahrung jetzt auch bei meinem Kollegen da, wo ich jetzt gerade mit erwähnt hatte. Die nehmen sich die Zeit, die sprechen drüber. Denen macht es Spaß, kann ich euch nur sagen, ihr Geschäft euch vorzustellen letztendlich und die Fragen zu beantworten, weil die hören sich gerne selber reden.
Es ist bei den meisten so, die haben dann so ein, ich nenne es immer liebevoll, Papa-Syndrom oder, keine Ahnung, Erklärbär-Syndrom. Ja. Und genau. Das tönt die einfach an, so einem jungen Studenten dann zu zeigen, wie die Welt funktioniert.
Ja, ich kann es so bestätigen. Ich musste nur meine Fragen stellen, am Ende viel rauskürzen, weil sie links und rechts abgeschweift sind. Also, ich kann euch nur mitgeben oder also aus meiner Erfahrung Kaltakquise ansprechen. Meistens sind hilfsbereit, vor allem bei den Themen.
Definitiv. Ne? Einfach trauen. Ne? Das ist der wichtige Punkt. Ah, und natürlich auch wieder das Vitamin B genutzt. Arjen, ich merke schon, das zieht sich so durch deinen Lebenslauf.
Vitamin B ist gesund.
Ha. Wie hast du dann geschafft, diese tollen Seiten zusammenzuschreiben? Hast du dir einen festen Tagesablauf gemacht, wenn du dann deine Abschlussarbeit schreibst? Hast du geschrieben, wenn du Bock hattest? Wie ist das abgelaufen?
Ich saß, glaube die ersten paar Tage immer nur vor dem leeren Blatt Papier letztendlich. Kam kein Satz raus. Bin verzweifelt und dachte dann irgendwann nachts um 2, jetzt schreibe ich weiter oder jetzt kommt was. Dann habe ich da nachts irgendwie 10 Seiten geschrieben. Da konnte ich dann am nächsten Tag erstmal wieder 80% rauskürzen, weil nur Mist gestanden hat. Und so habe ich mir ehrlich gesagt angetastet. Ich hatte keine festen Tage. Ich hab mich dann 3, 4 Wochen am Stück hingehockt, bin dann rangegangen, habe erstmal Stichpunkte runtergeschrieben, so Bullets, habe das danach ausformuliert. Dann kam ich irgendwie mehr ins Schreiben rein. Und ich war eher ein Abendschreiber, bin ich ehrlich. Ich saß den ganzen Tag vorm Laptop, habe nichts hingekriegt und abends ist dann gelaufen. Ich weiß nicht warum.
Ja, trotzdem, ist ja egal. Hauptsache das Ergebnis hat es erfüllt, oder?
Yes, Gott sei Dank. Hat sich belohnt dann auch.
Darf jemand fragen, welche Note du bekommen hast?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war, glaube ich, eine 1,4.
Das ist aber schon eine stolze Note, oder?
Hab mich auch sehr angestrengt, muss ich ehrlich zugeben.
Was hast du für einen Tipp für einen Studierenden da draußen, der auch so eine geile Note haben will? Woran wirst du es ausmachen, dass die Note so gut wurde?
Ich bin leider keiner, der Korrektur gelesen hat letztendlich oder mal benotet hat. Ich würde immer eng in der Abstimmung mit dem Professor sein, weil der gibt dir dann immer ehrliches Feedback. Der sagt, in die Richtung nochmal mehr gehen, in eine andere Richtung. Und ich würde sie am Ende, beziehungsweise nicht nur am Ende, sondern zwischendurch auch schon mal Teile Korrektur lesen lassen, beziehungsweise von jemandem lesen lassen, der überhaupt dir dann Feedback gibt und sagt, hey, das passt so oder der Schreibstil ist gut oder es passt gar nicht. Dass du nicht am Ende die große Arbeit hast, sondern dass du immer schon mal so stepweise ein paar Teile weitergibst. Das habe ich so gemacht. Nicht, dass du dann am Ende, wenn alles steht, einer kommt und sagt, hey, es passt hinten und vorne gar nichts. Deswegen würde ich mir oft einmal abstimmen, auch mit dem Professor oder mir noch jemand anders raussuchen, ob es dann ein Elternteil ist, der mal kurz drüber liest oder ein guter Freund, eine gute Freundin letztendlich. Und sonst viel Arbeit reinstecken, die wird meistens belohnt.
Sehr schön, liebe ich. Das ist dieses, jemanden Korrektur lesen zu lassen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen cringe, jemanden zu fragen, komm, hey, hast du Bock, heute Abend 50 Seiten von meinem geilen Geschripsel zu lesen? Aber du bist ja andauernd in der Thematik so drin und jeder Satz ergibt für dich Sinn, weil du ja das ganze große Picture siehst.
Yes.
Aber wenn da mal so jemand Fremdes drüber liest, sagt er sich so, wo bist du da mit dem Kopf gesprungen? Also da fehlen doch 5 Gedankengänge.
Yes, deswegen sofort, wenn man die ersten paar Seiten hat, schon mal jemand geben lassen, dass er drüber guckt, einfach so jemand haben, der dann begleitet und am Ende nochmal jemand geben, der direkt alles durchliest, der auch vielleicht thematisch ein bisschen was verstanden hat davon oder in dem Thema drinsteckt und dann noch am besten jemand geben, der ein Grammatikkönig ist oder dann, ja, der da durchblickt und die SQL ist. Genau, so eine richtige Queen letztendlich. Und was mir auch geholfen hat, am Anfang ein Word-Dokument zu nehmen und die Formatvorlagen so zu formatieren, wie es gefordert ist. Dass du nicht am Ende da hockst, alles formatieren musst, sondern von vornherein loslegst in der Word-Vorlage, oder im Word-Dokument letztendlich mit den Ansprüchen der Uni.
Wusstest du, dass die meisten Unis das heutzutage schon einfach fertig für Studierende anbieten?
Ja, aber die sind meistens so beschissen, dass sie nicht funktionieren. Also aus meiner Erfahrung. Das war aber auch vor 3, 4 Jahren, jetzt 3 Jahren. Deswegen kann ich es nicht beurteilen, ob sie inzwischen besser sind, aber oftmals hocken ja da auch nur Nasen, die das dann irgendwie ein bisschen vorbereiten, wo dann nichts funktioniert.
Yay, me, nay. Aber das mit der Formatierung ist ein wichtiger Tipp. Also das ist so ein typisches Meme, wenn man Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten zum Schluss die Formatierung in Word machen muss und dann alles immer springt und nach links und rechts und nichts passt. Man hat eigentlich keinen Bock mehr und will abgeben. Wie hast du es mit dem Drucken damals gemacht?
Ich habe online geguckt, welche Druckereien in der Nachbarschaft bzw. in der Region sind, oder in Stuttgart war das damals. Habe dort angerufen, habe es dann geschickt, habe dann mir eine schönere Fassung, ehrlich gesagt, drucken lassen für mich einfach selber, weil ich stolz war damals auf mich. Mhm. Und sonst einfach gebundene Fassungen für die Uni dann letztendlich.
Hast du diese Fassung dein Leben lang mal wieder angefasst?
Ich habe sie die ersten paar Tage, na klar, den Eltern, der Freundin damals, allen gezeigt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie gerade ist.
Ich liebe es. Aber so ist es. So ist es.
Yes, yes.
Am schlimmsten finde ich es, wenn man gedruckt hat und dann zeigt man es jemandem und der findet einen Rechtschreibfehler.
Auf der ersten Seite meistens direkt, ja.
Oh, Running Gag, wenn jemand seine Abschlussarbeit mir in die Hand gedrückt hat, kurz bevor es abgibt. Toll.
Oh je.
Arian, wenn du dann deine Bachelorarbeit angefertigt hast, ganz normal wahrscheinlich in den 3 Monaten, oder? Ja. Hast du schon gesagt, du hast ein bisschen später angemeldet. Wie viel später hast du dann angemeldet gehabt? Weißt du das noch?
Was heißt später angemeldet? Ich habe damals auch mit dem Professor besprochen, wir wollen erstmal, dass das Thema funktioniert. Also sprich, dass du genügend Stoff hast oder theoretische Teile, wo du rüber schreiben kannst, oder das wollte ich dann letztendlich haben, dass du das Thema nicht zu weit gefasst hast oder zu wenig Material letztendlich hast, dass du dir dann echt alles aus den Ärmeln schütteln musst. Und sobald das gestanden hatte, wo ich dann genau wusste, gut, die Gliederung steht halbwegs, es war, glaube ich, nach 1, 2 Wochen, wo ich das Thema für mich gefunden hatte, oder sagen wir mal grob die Richtung, und dann habe ich halt dann letztendlich nochmal die Forschungsfrage durch das Wort Globalisierung nochmal erweitert, beziehungsweise dann eingegrenzt mit Familienunternehmen, da habe ich dann so ein bisschen gespielt. Und wo das dann letztendlich gestanden hatte, habe ich dann angemeldet. Es waren vielleicht so 2, 3 Wochen, bin ich ehrlich, 2 Wochen.
Okay. Ja, nee, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, wenn das Thema noch nicht steht, anzumelden, ist absolut dämlich, weil das Abmelden oder Umändern, das ist so ein organisatorischer Aufwand, den will man sich einfach vermeiden.
Yes.
Ach ja. Jetzt stellt sich natürlich bei mir die Frage, wann ging denn bei dir der Bewerbungsprozess dann los? Sozusagen fürs echte Leben. Hast du schon während der Bachelorarbeit dich dann beworben oder erst danach und eine Pause gemacht? Wie hat es stattgefunden?
Da ich relativ dusel, das Unternehmen kam auf mich zu.
Also so?
Sprich, ich habe mich angemeldet bei so einem Karrierenetzwerk und da konntest du dann dein CV hochladen beziehungsweise deine aktuellen Stationen eintragen, und wenn dann ein Unternehmen Interesse an dir zeigt, hat die dich sozusagen angeschrieben. Wie so viel beim Headhunter letztendlich, und habe mich dann eingeladen zu einem Interview.
Geil. Also, das war ja echt gemachtes Nest.
Ich musste tatsächlich, das ist bis heute, weiß auch nicht, da hatte ich echt ein bisschen Dusel, aber ich hatte das, ging während der Bachelorarbeit, habe ich dann sozusagen, hatte ich erst ein Online-Interview letztendlich mit dem HR. Die fand das dann ganz gut, hat mich dann weitergeleitet an die Abteilung, und da hatte ich dann ein Fachgespräch mit Senior Managerin und einer Managerin. Und anschließend wurde ich eingeladen nach München ins Büro und hatte dann das Gespräch mit dem Partner. Also ich musste da relativ wenig machen im Vorhinein für den Job.
Geil. Das ist doch richtig cool. Also ich bin schon eifersüchtig.
Also kann ich nur empfehlen, meldet euch während der Bachelorarbeit. Und ihr wisst, es geht demnächst los auf solche Karrierenetzwerkseiten etc. an. Und wenn ihr Glück habt, kommt jemand auf euch zu. Beziehungsweise ihr könnt auch auf die Leute dann letztendlich dort zugehen.
Das stimmt, das hatte ich auch damals, glaube ich. Ich habe mich auch bei so einem Event angemeldet und hatte ich auch danach ein Bewerbungsgespräch drinnen. Nee, es lohnt sich definitiv. Ach, ja, ganz einfach, ganz entspannt, ja, lustig. Arian, ich mache seit neuestem, oder was heißt seit neuestem, seit dieser Folge, du bist jetzt mein Versuchskaninchen, Habe ich mir eine neue Rubrik überlegt. Und zwar werde ich einen Satz sagen und den werde ich einfach stoppen. Und du musst dann diesen Satz wiederholen und zu Ende bringen.
Oh je, meine. Ich war noch
Soweit
nie ein guter
verstanden?
Zuhörer. Er ist
Bitte?
Prinzip verstanden. Ich war noch nie ein guter Zuhörer, aber ich habe das Prinzip verstanden.
Ja, dann übst du es jetzt ein bisschen. Okay. Wenn ich an mein Studium zurückdenke, hat mir das am meisten Spaß gemacht.
Also, wenn ich an mein Studium zurückdenke, hat mir am meisten Spaß gemacht. Kann ich mehrere Dinge sagen oder muss ich mich auf eins festnageln?
Ach, das ist so typisch BWLer. Gib mir eine Antwort. Es kommt drauf an. So, ich meine, du kannst auch mehrere
Ich
nennen.
muss ja alle Faktoren wissen, bevor ich mich hier jetzt eine Antwort abgeben kann. Nein, das Auslandssemester muss ich ehrlich sagen.
Auf was, wenn ich an mein Studium zurückdenke, bin ich am meisten stolz auf?
Wenn ich an mein Studium zurückdenke, bin ich am meisten stolz, dass ich es zu Ende gebracht habe.
Warum? Gab es Momente, wo du ans Abbrechen gedacht hast?
Ja, ich glaube, die hat jeder mal, dass man den Kopf so in den Sand steckt. Die Momente oder die Tage hat jeder mal.
Wie hast du es geschafft, aus diesen Kopfsteckmomenten rauszukommen?
Mit Kumpels ein, zwei Biere trinken, dann war die Motivation wieder da.
Okay, alles klar, schön. Am meisten Zeit im Studium habe ich investiert in.
Okay. Ich habe die meiste Zeit während meinem Studium investiert. Nicht ins Lernen, leider Gottes, in die Freundschaften, die sich daraus ergeben haben.
Das ist jetzt kurz angesprochen, zu den Freundschaften komme ich gleich, aber das Lernen leider Gottes. Fandest du das uneffizient gelernt? Oder?
Nicht ineffizient, sondern zu wenig letztendlich.
Ah.
Was heißt zu wenig? Ich habe die Vorbereitungszeit immer eine Woche vor den Prüfungen optimal genutzt, 2 Wochen davor hätte, aber bin ich ehrlich, hätte ich mich 3, 4 Wochen hingesetzt, wahrscheinlich deutlich bessere Ergebnisse, oder was heißt deutlich, aber bessere Ergebnisse erzielen können.
Ja, das denken wir immer alle. Aber du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen mit den Freundschaften. Wie schaffst du es noch, Kontakt zu behalten mit all deinen Studikollegen?
Über LinkedIn ist man befreundet, vernetzt. Nein, tatsächlich daraus haben sich ein, zwei wirklich gute Freundschaften noch ergeben und leider Gottes verläuft sich dann nach dem Studium immer, da man einfach mal in andere Städte zieht für den Job, muss man leider auch offen zugestehen. Man kriegt es aber immer mal hin, einmal im Monat, das verläuft sich, dann wird es einmal im Quartal, aber wenn man dann in der Stadt ist von demjenigen oder von derjenigen, dann meldet man sich, dann trifft man sich, macht dann immer eigentlich ganz große Laune, wenn man sich dann mal nicht wöchentlich mehr sieht oder täglich, sondern es reduziert sich dadurch leider, aber man trifft sich dann trotzdem immer wieder.
Schön. Arian, jetzt stellt sich bei mir die Frage, ich weiß, du hast einen Bachelor gemacht. Was war der ausschlaggebende Grund, warum du keinen Master gemacht hast? Weil das stellen sich ja die meisten Studierenden immer die Frage. Bachelor, Master, nicht machen, machen.
100%ig. Ist typabhängig, glaube ich, auf jeden Fall, oder von der Person abhängig. Ich wollte einfach arbeiten nach dem Bachelor. Mir hat das echt Spaß gemacht, das Theoretische zu lernen, aber ich bin einfach nicht so in der Theorie drin immer. Ich liebe es in der Praxis. Ich liebe es umzusetzen, aber zu arbeiten, mich dort rein zu fuchsen letztendlich in die Thematiken. Habe dann auch relativ schnell gemerkt, man lernt ja im Bachelor auch wie in den anderen Themen immer so viel, wo man dann manchmal braucht, manchmal nicht immer alles mit braucht, also wieder dann braucht letztendlich für den Job. Habe dann gemerkt, ich will jetzt einfach mal 2, 3 Jahre arbeiten. Wenn ich dann den Master brauche, dann mache ich ihn noch. Und jetzt gibt es ja oft heutzutage super viele Möglichkeiten, dass man nach 3, 4 Jahren Berufserfahrung letztendlich oder 2 Jahren, ich weiß gar nicht, die Regel, den MBA dann macht, der dann auch nochmal nicht schlecht ist. Also das ist echt typabhängig. Wenn man sagt, man ist noch nicht so weit, ich mache nochmal einen Master, das war mein Gedanke damals auch, aber ich wusste, in welche Richtung ich gehen will. Ich hätte wahrscheinlich einen Master gemacht, wäre ich mir nicht 100% sicher gewesen, in welche Richtung es danach gehen sollte. Dann hätte ich nochmal ein, zwei Praktika gemacht während dem Master und dann wäre ich wahrscheinlich nochmal sagen wir mal, eine Erfahrungslevel weiter gewesen.
Naja, bereust du es jetzt im Nachgang, dass du es nicht gemacht hast direkt? Oder sagst du
Nee,
es
gar
genau
nicht.
richtig, wie es abgelaufen ist?
Also für mich war es genau richtig, ehrlich gesagt. Klar macht es nochmal Spaß, wenn ich jetzt so zurückdenke, Berufswelt aktuell oder sagen wir Arbeitszeiten sind schon lang bei mir gerade. Wäre es, na klar, jetzt nochmal schön 1,5 Jahre schön Masterstudent zu sein, bisschen chillen und sagen wir, den anderen Lifestyle letztendlich zu haben.
Mhm.
Deswegen, aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich direkt nach dem Bachelor meinen Master gemacht habe. Also nicht gemacht, also genau, bereue ich nicht.
Schön. Mit diesen abschließenden Worten möchte ich noch ein Gemälde malen. Stell dir folgendes Szenario vor. Heute Abend, nach der geilen Session, du bist jetzt gesund, ne? Wir beide sind nicht erkältet, wir gehen gemeinsam in eine Bar und bestellen uns, du dir dein schönes Bier, ich mir mein alkoholfreies Weizen, und dann stoßen wir an. Und bei diesen Anstoßen, aus irgendeinem Grund, wirst du in der Zeit zurückgebeamt ins erste Semester. Und plötzlich sitzt du mit deinem Bier in der Hand neben deinem Erstsemester-Ich und darfst ihn 2 bis 3 Sätze ins Ohr flüstern. Was würdest du dem Arian aus dem ersten Semester jetzt ins Ohr flüstern?
Das ist echt eine gute Frage.
Ich weiß. Warum stelle ich sie?
Ich würde ihm wahrscheinlich mitgeben, bleib so, wie du bist. Mach's genau so. Streng dich in 1, 2 Themen vielleicht mehr an. Nimm's manchmal nicht so auf die lockere Schulter. Würde ihm wahrscheinlich noch mitgeben, Job und Arbeit ist nicht alles, sondern auch andere Themen im Leben sind wichtig. Das würde ich ihm wahrscheinlich mitgeben.
Tiefsinnig, gefällt mir. Genau, weil am Ende des Tages, ne, leben wir auf diesem Planeten nicht nur, um zu arbeiten.
Genau, leider Gottes.
Leider Gottes. Schön, mit diesem Satz beende ich das Ganze auch jetzt. Arian, es war wunderschön, mit dir heute Abend zu schnacken.
War mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte.
Arian, gar kein Problem. Danke dir vielmals. Du bist eine geile, geile Socke. Bitte bleib so, wie du bist. Werd mir wieder gesund. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, gell?
Gleichfalls. Danke dir.